Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Sie gehen in Stellung und schießen scharf. Nordkoreanische Soldaten feuern auf ihre Feindbilder. Die Zielscheiben stehen für die verhassten USA und Südkorea. Pjöngjangs Staatsfernsehen verbreitet die Propagandabilder. Der junge Diktator Kim Jong-un inszeniert sich als Feldherr. Vor allem Südkorea fühlt sich bedroht, nachdem das Regime in Pjöngjang den Jahrzehnte geltenden Waffenstillstand aufgekündigt und erklärt hatte, man befinde sich im Kriegszustand.
Was sagen uns diese Bilder, die uns seit Tagen wie hier durch die Tagesschau erreichen, in Kontrast immer geschnitten? Auf der einen Seite der Uniformträger mit der, was las ich neulich, lustigen Frisur und auf der anderen Seite die südkoreanische Staatschefin im beigefarbenen Kostüm, die sehr moderat wirkt. Was sagen uns diese Bilder? Ich lasse sie mir von einer Korea-Expertin erklären. Außerdem hören Sie in der Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 6. April 2013 mehr zum Steueroasen. Und Sie hören ja auch noch Gernot Hassknecht. Gernot Hassknecht ist ja der Kommentator in Anführungszeichen bei der Heute-Show. Und das natürlich wie immer hier im Radio 1 Medienmagazin.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 Medienmagazin. Das erste, was im Krieg stirbt, sei die Wahrheit. Haben wir in den letzten mehr als 15 Jahren Radio 1 Medienmagazin oft schon konstatieren müssen. Gilt das eigentlich auch für den Vorkrieg? Also wenn man jetzt die Bilder und Töne aus Korea, aus Süd- und Nordkorea serviert bekommt, vermutlich wir alle eher durch deutsche Medien als durch Realstreams oder durch irgendwelche Informanten, die wir fragen können, dann bleibt zumindest eine Erkenntnis aus den Zeiten, wo ich hier schon das Medienmagazin mache, ist, dass man skeptisch sein muss, dass man immer misstrauisch sein sollte und möglichst viele Informationen sich selbst beschaffen sollte. Und da ich auch nicht so der Korea-Experte bin, gebe ich ganz ehrlich zu, ich wusste gerade noch, dass der Koreakrieg, bei dem auch die US-Army involviert war, 1950 bis 1953 ging, dass damals die Ideologie vorherrschte, dass der kommunistische Machtbereich sich auch mit Waffengewalt vergrößern kann und dass es dann auf der anderen Seite auch ein US-imperialistisches Prinzip gab, die Sowjetunion möglichst auf dem Landweg und da, wo es nicht geht, mit Flugzeugträgern einzukreisen. Also da sah man auch dann später in Vietnam praktisch den großen Kalten Krieg plötzlich zu einem heißen werden. Das alles ging mir im Kopf herum und dann sah ich plötzlich in dieser Woche in der Kulturzeit bei Dreisat eine Korea-Expertin, die genau davor warnte, nämlich diese Schwarz-Weiß-Bilder, die zwar farbig zu uns kommen, aber wo auf der einen Seite immer wütende und aggressive Nordkoreaner gezeigt werden und auf der anderen Seite Südkorea als das, ich will mal sagen, friedvolle und bedächtige Land, dass das ein sehr unscharfes Bild ist. Und ich besuchte sie und fragte sie aber erstmal nach ihrem Namen und welche Vergangenheit sie hat.
Ja, ich heiße Natalie Chong-Han und lebe in Deutschland seit 1978. Zuerst in Süddeutschland, in Bayern, in Stuttgart und bin jetzt in Berlin seit 1987. Und ich habe in Deutschland studiert, Koreanistik, Japanologie und Kunstgeschichte. Und seit 2008 bin ich jetzt im Koreaverband aktiv und engagiere ich mich vordergründig für die sogenannten Trostfrauen, für die Frauen, die im Zweiten Weltkrieg durch das japanische Militär zur Prostitution gezwungen wurden. Und ansonsten bin ich seit 2012 sozusagen Vorstandsvorsitzende vom Koreaverband und leite Korea-Kommunikationsforschungszentrum im Koreaverband und gebe die Zeitschrift Korea-Forum heraus. Wir haben das Ziel, dass wir uns nicht nur mit Südkorea auseinandersetzen, sondern auch mit Nordkorea. Und natürlich ist es sehr schwierig, an die Information zu kommen und versuche deswegen verschiedene Meinungen zu holen oder Experten, die mit Nordkorea zu tun haben.
Aber Sie sind unabhängig oder gibt es da irgendeine politische Kraft im Hintergrund?
Wir sind absolut unabhängig. Wir arbeiten das hauptsächlich mit den Fördermitteln der deutschen Stiftungen, sozusagen, dass wir immer Projektanträge stellen, wenn wir Projektideen haben. Und nach der Überprüfung werden wir gefördert. Also wir sind politisch völlig unabhängig.
Das gibt Ihnen ja die Möglichkeit, die Informationen, die aus Nord- und Südkorea kommen und dann auch in den deutschen Medien verarbeitet werden, vielleicht aus so einer Art Vogelperspektive zu betrachten, aber gleichzeitig natürlich mit Insiderwissen. Wie sind Sie denn mit den deutschen Medien zurzeit zufrieden? Wie machen die ihren Job, wenn es darum geht, gerade diesen Konflikt, diesen Rhetorikkrieg, nenne ich ihn mal, jetzt versuchen für uns Deutsche zu übersetzen?
Ja, in den deutschen Medien ist mir aufgefallen, dass die ganze Zeit über Nordkorea, Kim Jong-un, also auch sein Vorgänger, immer etwas lustig gemacht wird, was auch rechtfertigt ist einerseits, aber andererseits zu einseitig. Und das führt irgendwie dazu, dass die ganzen Konflikte jetzt auf der koreanischen Halbinsel sehr einseitig betrachtet wird, als Nordkorea so irrational aus dem Nichts, nur weil der Führer sozusagen Bösewicht ist und Krieg führen will. Und im Prinzip die gesamte Konflikte auf der koreanischen Halbinsel seit 1945, seit dem Kalten Krieg, nicht beleuchtet wird. Und dass die auch Konflikte durch die Präsenz der US-amerikanischen Militär, die massiv in Südkorea vertreten ist, gar nicht berichtet wird. Aus der Sicht Südkoreas hat eine Wandlung gegeben. Wir können jetzt nicht von einer Phase am Stück sprechen. Sicherlich hat die nach 1950, also 1953 nach dem Koreakrieg, herrscht natürlich die Angst vor der Gefahr des Nordens, des Kommunisten. Das war ja eben der Kalte Krieg. Und es hat sich ja zwischendurch auch entspannt, Südkorea selbst. Also ich denke, je nachdem, wer auch an der Regierung ist, welche Parteien im Moment, ist natürlich gut, wenn man die Amerikaner an ihrer Seite haben, also innerpolitisch auch die Stärkung hat. Aber es gibt natürlich auch Bemühungen in Südkorea, wo sie die Einmischung der Amerikaner nicht haben wollen. Wir müssen wissen, dass Südkoreaner nicht nur alleine das militärische Oberkommando hat, sondern gemeinsam mit den USA. Ich glaube, ist das immer noch aktuell so.
Wie liest man nun die Informationen von der koreanischen Halbinsel? Wie erzeugt man die nötigen Grautöne? Gleich mehr hier im Radio 1 Medienmagazin. Und damit weiter zum Thema Korea und die Medien. Sie haben geklagt, also es gibt auf der einen Seite den Bösewicht und auf der anderen Seite dann doch das westlich orientierte Südkorea. Nun ist das, was an Bildern aus beiden Landeshälften ja kommt, tatsächlich so, dass man der lustigen, irren Variante des nordkoreanischen Führers eher vertraut, wenn man seinen Augen glaubt. Also die Ästhetik ist tatsächlich sehr auf Personenkult getrimmt. Man sieht einen ziemlich jungen Führer, dem das ganze Volk zu Füßen liegt. Meist sind die Menschen, die man im Bild sieht, Uniformträger oder zumindest Träger einer einheitlichen Kleidung. Wenn man dann Bilder aus Südkorea sieht, dann sieht man eine Staatschefin in einem beigefarbenen Kostüm, sehr moderat sich gebend, sehr westlich gebend, um sie herum auch Kabinettsmitglieder, die ganz normale Anzüge tragen mit Schlips und weißen Hemden und wo man also auch das Gefühl hat, das kommt einem zumindest vom Dresscode her sehr bekannt vor. Auf der anderen Seite wieder schießende Soldaten, die auf Attrappen von US-Soldaten schießen oder Menschen, die irgendwas brüllen und mit einer Pistole in die Luft schießen und auf der anderen Seite wieder so das Bemühen, moderat zu wirken und so weiter. Also das sind so die vordringlichsten Bilder. Ist das tatsächlich das typische Bild, was die Medien in Südkorea und Nordkorea vermitteln?
Es gab eine Zeit lang in Südkorea eigentlich auch nur die gleichen Bilder, die nordkoreanische offizielle Seite vielleicht auch ausgibt. Wenn man irgendwie sagt, in Nordkorea werden auch immer mehr Uniformen getragen, das habe ich, also da will ich nur mal ganz kurz darauf eingehen, auch wirtschaftliche Gründe, aus ökonomischen Gründen, weil diese Einheitsuniformen eben günstiger sind. Das habe ich auch von den Beobachtern gehört, die in Pyongyang waren, dass es eigentlich für einen ganz seltsam vorkommt, dass an Feiertagen, am Sonntag, in Freizeit im Park, dass die Leute so schick angezogen sind, aber sie haben, also weil es teilweise keine Freizeitkleidung gibt. Also deswegen ist Uniformen sind etwas, was, wenn man nicht so viel Geld hat, auch schützend ist. Und in Südkorea selber jetzt an den letzten Tagen wurden auch friedliche Bilder, so normale Feiertagsbilder aus Pyongyang auch gezeigt, um vielleicht auch die Bevölkerung zu beruhigen, dass da nicht so die Kriegsstimmung sind. Aber insgesamt konnten wir natürlich auch sehr wenig an die Bilder an Nordkorea, aber das ist eher dann die westlichen Einzelpersonen, die die Möglichkeit haben, nach Nordkorea einzureisen und längere Zeit irgendwie dort zu verbringen. Aber Bilder sind immer, haben eine Wirkung, wenn man gegenübergestellt wird. Und in Südkorea ist natürlich eine mittlerweile hochentwickelte Wirtschaftsmacht und sehr viel konsumorientiert und hat sich ja auch sehr viel liberalisiert nach der Diktatur in Südkorea, die es auch gegeben hat bis Mitte 90er und so richtig von der Zivilregierung regiert, entspannt hat sich erst Ende 90er Jahre. Und nichtsdestotrotz sollte man in Deutschland nicht den Glauben haben, dass Südkorea, also im Gegenüberstellen, dass Nordkorea wie DDR und Südkorea wie BRD wäre. Südkorea ist auch lange nicht so ein demokratisches Land, wie man sich vorstellt, weil in Südkorea gibt es immer noch die nationale Sicherheitsgesetz, mit der praktisch jeder auf den Verdacht, kommunistisch zu sein, also gegen die Regierung zu sein, auch eingesperrt werden kann. Und dieses Gesetz wird immer noch angewandt. Es ist aber jetzt nicht so, dass man nicht die völlige Meinungsfreiheit hat, aber es gibt immer wieder Fälle, dass letztes Jahr zum Beispiel ein junger Mann nordkoreanische Propagandaseite retweetet hat und eigentlich das Poster aus dem Norden so lustig gemacht hat, sich selbst als Soldat reingesetzt hat, statt Gewehre eine Whiskyflasche in der Hand. Und dadurch wurde dann auch von der Regierung verhaftet. Also solche Fälle kommt nach wie vor, passiert das. Das heißt, es ist in Südkorea auch sehr viel Angst noch da, vom Kalten Krieg herrührend. Und auch die Stimmung in Korea selbst ist auf zwei Lagern, dass die eine Seite sagt, man muss hart reagieren. Das ist ja dieses Ergebnis seit 2008, der neue Präsident Im Jong-bak an der Regierung ist, Nordkorea nicht ohne weiteres finanziell zu unterstützen und Hartkurs zu fahren. Und davor und die andere Hälfte sagt diese Sonnenscheinpolitik von Präsidenten Kim Dae-jung seit 2000. Da gab es mehr Dialog, da gab es mehr Vorwärtsbewegen, dass die Grenze dann etwas durchlässiger wurde mit Tourismusprojekt und mit Industriekomplex in Kaesong, dass die eine sagt, wir wollen mehr Dialog suchen.
Was empfehlen Sie denn jetzt nun uns, die wir nicht so in jedem Detail Bescheid wissen, wenn wir jetzt nur auf die deutschen Medien angewiesen sind, worauf sollten wir achten, um den Konflikt zu verstehen?
Wir sollten immer auch gucken, was ist der Hintergrund, dass der Nordkorea so reagiert, auch mit diesem ganzen Atompolitik, muss man dann irgendwie auch sehen, dass auf der südlichen Hälfte bis 1991 auch atomare Sprengköpfe von den Amerikanern stationiert waren und das abgezogen wurde, aber die USA, auch wie jetzt auch gesehen hat, jederzeit mit stärksten Waffen da einfliegen kann, dass Nordkorea eigentlich wirtschaftlich sowas von geschwächtes Land darstellt. Und das ist auch ein Ergebnis des Zusammenbruches des Ostblockstaaten, dass die Nordkorea alle ihre Handelspartner verloren hat und wirtschaftlich sehr, sehr schlecht geht. Das ist denen nicht oft auch gar keine Wahl übrig geblieben ist. Also bei diesen ganzen Konflikten sollten wir immer drauf schauen, welche Rolle spielt die USA, vor allem in dieser Regierung militärisch und welche Rolle, zu welchem Kurs steht auch die südkoreanische Regierung, was für Nordkorea-Politik möchten sie haben. Und dann auch schauen, was ist jetzt in Nordkorea auch wichtig. Also nicht nur auf Nordkorea alleine schauen, sondern die umliegenden Länder, die Beteiligten, die Amerikaner vor allem, spielt dabei eine sehr bedeutende Rolle. Und natürlich gibt es dann auch China und Japan und auch Russland.
Aber was ist zu halten von dem Erstschlagargument Nordkoreas? Ist das Säbelrasseln? Droht hier möglicherweise ein Atomkrieg?
Ja, es könnte schon sein. Also ich persönlich, man denkt immer jedes Jahr, jetzt ist wieder Manöver, also zwischen Südkoreanern und den Amerikanern vor dem Gewässer von Nordkorea, dass das wieder losgeht. Das ist ja jedes Jahr das Gleiche. Und damit will ja Nordkorea auch der Welt demonstrieren, wir werden auch von den beiden Ländern auch bedroht. Also so verstehe ich ihr Zeichen auch. Und was mir dann selber Angst gemacht hat, ist, dass als UN dann Sanktionen verhängt hat und dachte, wenn der Erstschlag also von seitens UN käme, dann geht vielleicht richtig der Krieg los. Also ist schon ein Pulverfass. Also wenn einer von irgendeiner schießen würde, dann könnte wirklich richtig losgehen. Aber solange die Amerikaner sich zurückhalten, glaube ich nicht, dass Nordkorea den Erstschlag machen würde. Weil damit, damit wissen sie ganz genau, dass das auch im Norden auch nichts mehr übrig bleibt. Also, und wenn dann was wirklich losgeht, dann ist in Südkorea auch nichts mehr übrig. Also das, ich glaube ich schon, das sind sich auch schon dessen bewusst. Aber gut, es ist nur meine persönliche Meinung. Ja.
Die Meinung von Nathalie Jungwer-Hahn, aufgewachsen in Südkorea, Vorsitzende des Korea-Verbands in Deutschland, zu erreichen unter www.koreaverband.de. Dort auch dann der Link zur Zeitschrift Korea-Forum.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ja, irgendwann kommt alles raus. Manches braucht etwas mehr Zeit. Zum Beispiel Altbundeskanzler Dr. Helmut Kohl schweigt ja seit 13 Jahren zu den Spenden der Schwarzgeldkonten der CDU über eine Gesamtsumme von 2,1 Millionen D-Mark. Andere vertrauliche Informationen, wie zum Beispiel über den Irakkrieg oder das, was Politiker über andere denken und von den USA gesammelt wurde, die sogenannten Diplomatendepeschen haben ja inzwischen dank einer neuen Transparenzmethode, nämlich dem Leaken, den Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Es gibt einen neuen Höhepunkt im Veröffentlichen geheimer Informationen.
Eine riesige Datensammlung aus anonymer Quelle rückt weltweit zweifelhafte Geschäfte zur Steuerflucht und Steuervermeidung in den Blick. Über ein internationales Recherchenetzwerk sind Medien in vielen Ländern mehr als 2,5 Millionen einschlägige Dokumente zugespielt worden. Sie geben Aufschluss über Wege, die reiche und vermögende Menschen wählen, um ihr Geld am Fiskus vorbei in sogenannte Steueroasen zu schleusen. Wie es heißt, sollen auch Deutsche betroffen sein.
So die Tagesschau vom 4. April. Medien aus 46 Ländern, es gibt auch die Zahl 23 Länder, präsentieren unter dem Projektnamen Offshore Leaks, also das, wenn man es ins Deutsche übersetzt, Steueroasen, Leck, also Veröffentlichungen durch das bekannte Verfahren des Leakens. Also bisher geheime Informationen, auf welchen geheimen Wegen reiche und kriminelle Briefkastenfirmen und sogenannte Trust genutzt werden, um große Vermögen zu verstecken. In Deutschland haben Journalisten der Süddeutschen Zeitung und des Norddeutschen Rundfunks die von einer anonymen Quelle besorgten Daten nachrecherchiert. Bevor uns vom Reporterpool von NDR Info Peter Hornung vom Norddeutschen Rundfunk eben erklärt, wie man 2,5 Millionen Dokumente auswertet, habe ich ihn vor der Sendung gefragt, wer denn den Norddeutschen Rundfunk überhaupt dafür ausgewählt habe.
Also es war so, dass diese internationale Journalistenorganisation ICIJ in Washington, die Daten ja hat, dass die sich Kooperationspartner in den Ländern gesucht hat. Die haben gesagt, das ist viel zu viel für uns. Wir brauchen Leute in den Ländern, die auch die Expertise der einzelnen Länder haben, um diese Daten auszuwerten. Die sind an ihre Mitglieder gegangen. Es sind nun zwei Journalisten aus Deutschland Mitglieder in dieser ICIJ. Das eine ist Georg Mascolo, der Chefredakteur des Spiegel. Und der andere ist Hans Leindecker, der Leiter des Investigativressorts der Süddeutschen Zeitung. Leindecker wurde angesprochen, Leindecker hat zugesagt und über Leindecker und einen Kollegen, der für Süddeutsche und den NDR arbeitet, wurden wir dann eingebunden. Wir haben seit Jahren schon investigative Recherchen gemacht. Das heißt, wir haben unsere Eignung für so ein Thema schon vorher bewiesen.
Und der Spiegel war damit außen vor?
Der war damit außen vor.
Wie lief dann die Kontaktaufnahme? Also es müssen ja irgendwie Daten übergeben worden sein. Haben Sie da Menschen getroffen oder lief das per Boten? Wie lief das?
Es gibt einen Datenjournalisten, einen freien Datenjournalisten, der in Zusammenarbeit mit dem ICIJ in Washington die Daten durchsuchbar gemacht hat. Das war ein Deutscher, der die Expertise auch hat. Der hat forensische Software dafür benutzt, die die Möglichkeit eben gegeben hat, aus diesem Datenklumpen etwas Sinnvolles, etwas Lesbares zu erstellen. Und der ist dann zu uns gekommen und der hat mit diesen Daten bei uns dann gearbeitet. Und wir haben mit ihm zusammengearbeitet. Wir haben gesagt, was wir brauchen, was wir suchen. Und er hat dann in unserer Anwesenheit danach gesucht.
Aber wie schließt man aus, dass das ein Fake ist, dass man getäuscht wird?
Das war die erste Phase des ganzen Projekts, nämlich sicher zu sein, dass diese Daten echt sind. Man kann ja sehr viele Informationen daraus ziehen, man findet sehr viele Personen drin, man kann viele Dinge auch abgleichen mit Informationen, die erhältlich sind. Das war die erste Zeit, das wurde getan und als man sich dann sicher war, dass diese Daten echt sein müssen, konnte man weitermachen. Und auch in der folgenden Recherche hat sich immer wieder herausgestellt, das, was da drin steht und auch die nicht öffentlichen Informationen, mit denen wir tatsächlich dann Personen konfrontiert haben, die solche Briefkastenfirmen haben gründen lassen, auch diese nicht öffentlichen Informationen waren richtig.
Wie viel Zeit haben Sie dafür verwendet? Also ich sagte schon die Zahl 2,5 Millionen Dokumente.
Würde man die alle lesen wollen, dann wäre das mehr als die Lebenszeit eines einzelnen Journalisten. Das geht gar nicht. Wir haben das natürlich mit der Software durchsucht nach Stichworten. Wir selbst haben 9 Monate daran gearbeitet. Insgesamt das Projekt läuft seit 15 Monaten.
Dann ist man also nun in diesem Medienbeiboot. Dafür gibt es ja auch bei Ihnen sicherlich keinen Routinevorgang. Wie muss man das organisieren? Gibt es da dann geheime Zimmer? Gibt es eine Arbeitsteilung? Gibt es eine Zentrale, die das weltweit koordiniert? Oder ist man da ziemlich autark?
Also wir waren kein Beiboot, würde ich sagen, sondern wir waren autark, autonom, haben uns gewissen Regeln unterworfen, was die Verwendung der Daten anbelangt. Also dass wir die nicht einfach weitergeben zum Beispiel. Beispiel mussten wir natürlich zusichern und dann haben wir uns hier organisiert. Wir haben 3-4 Kollegen vom Fernsehen, Kolleginnen vom Team Recherche hier beim NDR gehabt und wir haben hier vom Reporterpool von NDR Info 3-4 Kollegen und dann saßen wir in einem Raum zusammen und haben da regelmäßig eben diese Daten untersucht und haben dann mit den Informationen, die wir rausgezogen haben, selber weiter recherchiert und aber immer wieder nach gewissen Zeiten uns zusammengesetzt und das Ganze verglichen. Das haben wir übrigens auch mit der Süddeutschen Zeitung gemacht. Das heißt, da gab es auch eine enge Kooperation seit Monaten schon.
Sie sind beim Norddeutschen Rundfunk in der glücklichen Lage, beim NDR-Info-Programm einen investigativen Reporterpool zu haben. Das heißt also, Diskretion, Geheimhaltung und so weiter ist nichts Unbekanntes für Sie. Aber bei dieser Dimension, ich meine, man kommt auch mit freundlichen Worten wahrscheinlich bei Ihnen ins Funkhaus, ohne einen Ausweis zu zeigen. Wie haben Sie sich abgesichert, dass Sie möglicherweise da nicht missbraucht werden oder dass das, was Sie dort recherchieren, nicht vorzeitig vielleicht vernichtet wird?
Ja, also natürlich macht man immer viele Kopien und schaut auch, dass die Kopien irgendwo untergebracht sind, wo keiner Zugriff hat oder wo sie niemand vermutet. Zweitens gibt es Verschlüsselungsprogramme, auch für so eine Software. Es gibt Passwörter. Das heißt, natürlich gibt es viele Möglichkeiten, solche Informationen zu schützen und die nutzen wir auch.
Nun haben Sie also diese 260 Gigabyte Daten. Sie müssen ja irgendeinen Filter drüber legen im Sinne, was kann man damit journalistisch machen? Was ist brisant für Ihr Sendegebiet, für die ARD? Wie sind Sie da vorgegangen?
Das war eben Aufgabe unseres Kollegen Sebastian Mondial, des Datenjournalisten, der die Expertise dafür auch hatte, solche Daten nutzbar zu machen. Am Anfang war es wirklich ein unübersichtliches Konglomerat von Daten, Datenformaten, Firmen, Datenbanken. Und das war die erste Aufgabe, dann auch tatsächlich eine Software zu finden, die das durchsuchbar macht, die Verknüpfungen auch erkennt, die den E-Mail-Verkehr strukturieren kann, wer mit wem kommuniziert, die Datenbanken durchsuchbar macht. Das war wirklich eine große Herausforderung. Das war aber die technische Seite. Damit mussten sich die Redakteure dann nicht befassen.
Haben Sie etwas gefunden, wo Sie gesagt haben, also das muss unbedingt zuerst ans Licht der Öffentlichkeit? Also man las jetzt etwas von Gunter Sachs, mit Verlaub, das ist sicherlich nicht uninteressant, aber diese Person hat möglicherweise für unser alltägliches Leben nicht solche Bedeutung. Dann las man etwas jetzt von der Deutschen Bank. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, natürlich haben wir immer gewichtet und geschaut, welche Bedeutung eine bestimmte Information hat. Das war eine Schwierigkeit auch der Recherche, zu sagen, ist das jetzt was Relevantes? Ist da möglicherweise eine Straftat also dahinter, Steuerhinterziehung oder etwa Geldwäsche? Das wäre sehr schwierig, es im Einzelnen festzustellen. Wir haben in Deutschland nicht die großen Namen gefunden, wo jeder sofort irgendwie die Luft anhält, wenn man die sagt, sondern wir haben viele Geschichten gefunden. Selbstständige, Mittelständler, Unternehmensberater, auch mal kleine Handelsgruppen, auch ein Konzern, die betroffen waren davon. Bei dem Konzern ist es möglicherweise so, dass jemand bösartig den Namen missbraucht hat. Das sind alles Geschichten, die wir erzählen werden, auch jetzt in den nächsten Tagen. Aber es war nicht eine Gruppe von Leuten dabei, Politikern oder wo wir gesagt haben, oh, das müssen wir als erstes erzählen, das muss die Öffentlichkeit wissen.
Also die Schwarzgeldkonten der CDU sind weiterhin im Dunkeln.
Die sind weiter im Dunkeln. Sie werden lachen. Wir haben den Namen Kohl natürlich als einen der ersten eingegeben, aber wir sind nicht fündig geworden.
Was man erstmal sagen kann, auf alle Fälle gibt es eine Fernsehdokumentation, die vermutlich zufällig entstand, um Gunter Sachs. Sie wird am 8. April gezeigt um 21 Uhr im Ersten, ist aber aktualisiert worden mit ihren Daten. Ist das ein Fall, wo man sagen kann, man muss die Persönlichkeit Gunter Sachs im neuen Licht sehen?
Das würde ich schon sagen. Also ich glaube, das Gesamtbild von Gunter Sachs wird das nicht zerstören. Aber es ist eine neue Facette von Gunter Sachs und es ist, glaube ich, eine wichtige Ergänzung. Wobei man natürlich klar sagen muss, es ist die Nachlassverwalter von Sachs und die Familie weisen vehement zurück, dass er Steuern hinterzogen hat. Allerdings wirft dieses Firmennetzwerk, das er weltweit über Jahrzehnte hat errichten lassen und wo er teilweise höchste Geheimhaltung um seinen Namen betrieben hat, natürlich viele Fragen auf und lässt auch Zweifel an dieser Erklärung der Familie und der Nachlassverwalter aufkommen.
Der Gentleman Playboy, die Dokumentation läuft am 8. April um 21 Uhr im Ersten. Dann vielleicht noch ein Radiotipp. Wann wird man bei Ihnen im Infoprogramm des Norddeutschen Rundfunks etwas hören können?
Wir machen eigentlich jetzt die nächsten Tage durch sozusagen, also zumindest in den aktuellen Sendungen, um einfach die ganzen Geschichten, die wir da gefunden haben, auch zu erzählen. Also das wird bis weit in die nächste Woche noch reingehen.
Das sagt Peter Hornung, er ist vom Reporterpool des Norddeutschen Rundfunks. Vielen Dank für den Einblick. Als ich im letzten Medienmagazin Ihnen meine Lieblingssendung Kennzeichen D vom zweiten deutschen Fernsehen vorstellte oder zumindest in die Erinnerung rückte, da wusste ich noch gar nicht, dass, weil ich habe es irgendwie nicht verfolgt gehabt, dass die beliebteste ZDF-Sendung gewählt für die Jubiläumsgala im ZDF die Heute-Show ist. Herzlichen Glückwunsch, die Heute-Show. Das ist ja die Sendung, wo es immer so einen kleinen Teufel gibt, der vor blauer Kulisse Kommentare nicht spricht, sondern ruft. Und er bedankte sich auch bei dieser ZDF-Gala für dieses Zuschauervotum.
Liebe Zuschauer, im Namen des gesamten Heute-Show-Teams ein herzliches Dankeschön für den ersten Platz.
Wenn Sie gestatten, ich habe eine kleine Liste vorbereitet und möchte allen danken, denen die Sendung ihren Erfolg verdankt. Ich hoffe, ich vergesse keinen. Vielen Dank erstens an die FDP. Fertig. Natürlich ist die heute Show nicht die Leistung eines Einzelnen. Nein, es ist Teamwork. Jede Show ist immer nur so gut wie ihr schwächstes Glied. In unserem Falle also Oliver Welke. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie großartig diese Sendung sein könnte, wenn, sagen wir mal, ich sie moderieren würde. Aber ich war zu alt damals beim Casting und zu klein. Na und? Der Lanz ist auch nur 1,30 Meter mit Schuhen. Ach, was soll's. Platz 1 ist super. So, und gleich auf der Aftershow-Party mache ich schön die Illner besoffen und dann...
Ja, weiß ich nicht, ob da wirklich was gelaufen ist. Ich hatte mal Gelegenheit, Gernot Hassknecht zu treffen und hören Sie dieses kleine Interview.
Mein Name ist Hans-Joachim Heist. Aber man kennt Sie unter einem ganz bestimmten anderen Namen, Herr Hassknecht, richtig?
Gernot Hassknecht, ja, auf diesen Namen höre ich mittlerweile auch, ja.
Gern oder hören Sie eher ungern drauf?
Nein, gern. Ich finde es toll, in so einem Format mitarbeiten zu dürfen. Und dass diese Figur mittlerweile Kult ist, ist ja auch eine tolle Sache. Also ne, ich höre das ganz gern, ja.
Man ist ja als Schauspieler immer wieder geneigt zu sagen, Leute, ich spiele doch nur einen Mörder, ich bin keiner. Aber hier ist es wahrscheinlich dann doch so, dass Sie mal sagen, hier hat sich endlich mal eine Rolle für Sie gefunden, wo man auch zu Recht, auch von der jüngeren Generation, fast symbolisch oder dann vielleicht dann dort direkt, wenn man im Supermarkt einkaufen geht, auf die Schulter geklopft bekommt?
Ja, nicht nur im Supermarkt, auch auf dem Bahnhof oder am Flugplatz, überall, ja.
Was sind so die gängigsten Redewendungen?
Bitte schreien Sie mich jetzt nicht an.
Vielleicht mal zum Verständnis. Sie sind gelernter Schauspieler, ja. Waren auch, ich sag mal, in einer Rolle in jüngster Zeit im Fernsehen, wo ich dachte, hoffentlich färbt das nicht ab. Als man Sie nämlich mit einem kleinen Mädchen irgendwie an der Tür sah.
Ja, das war gegen Internetmissbrauch, auch gegen Kinder.
Wo ist Klaus?
Hier, Junge.
Guten Tag.
Hallo.
Ist das die kleine Anna? Du hast aber einen lieben Hasen. Komm, ich zeig dir einen richtigen Hasen.
Sehen Sie, was Ihr Kind sieht. Im wirklichen Leben würden Sie Ihr Kind schützen. Dann machen Sie es doch auch hier.
Da habe ich einen Pädophilen gespielt. War nicht einfach, das ist aber schon mindestens 8 Jahre her, als ich das gedreht habe.
Der läuft immer noch, der.
Das läuft sehr lange schon. Ja. Und wir haben uns wirklich überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht, meine Agentur und ich. Weil man weiß ja nicht, ob die Leute das unterscheiden können. Irgendwann steht man am Bahnhof und dann haut einem einer in die Fresse und sagt, du pädophile Sau, du. Ne?
Oder zeigt
man
sie
weiß
an.
Gar nicht. Oder zeigt mich an. Aber das ist Gott sei Dank nie passiert. Gott sei Dank nie passiert. Und ich bin eigentlich auch froh, dass ich das gemacht habe.
Nun, bei der Heute-Show ist es ja nun so, dass Sie eigentlich jemand spielen, der bei der ARD einen Kommentar abgibt. Also ja. Zumindest deutet der blaue Hintergrund darauf hin. Ja. Erzählen Sie doch ein bisschen was von...
Ja,
von
weil beim ZDF gab es nie einen solchen Kommentar. Da ist natürlich persifliert der ARD-Kommentar, ganz klar.
Wie viel ist da von Ihnen selbst drin in dieser Figur?
In der Figur, wenn ich die spiele, wenn ich vor der Kamera sitze, alles. Alles von mir. Ich gebe dann alles von mir. Habe es natürlich gelernt, auf der Schauspielschule in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Und so schlüpfe ich auch in die Rolle des Gernot Hassknecht. Aber ich unterstreiche alle Texte, die ich dort von mir lasse. Und bin eigentlich, sobald ich da an diesem Platz sitze, beziehungsweise wenn ich im Studio bin, ich soll Gernot Hassknecht sein. Und dann bin ich Gernot Hassknecht.
Das ist ja Stanislavski, ne?
Ja.
Brecht war dagegen. Der sagte, man muss sich so neben die Rolle stellen, aber Sie sind es.
Nein. Also wenn ich mich neben die Rolle Gernot Hassknecht stelle und dann kommt er nicht authentisch rüber. Das kann ich nicht machen.
Hans-Joachim Heist, alias Gernot Hassknecht. Präsentator auch mit der Heute-Show im ZDF.
Das ist also der Zusammenschnitt der Live-Sendung, hier dann der Podcast-Bonustrack. Und wir bleiben gleich bei der Heute-Show. Olli Welke konnte ich 2011 in der Medienmagazinsendung vom 12. Februar 2011 interviewen. Da kriegen Sie also nochmal die Sicht der Heute-Show aus der anderen Richtung. Und weil wir beim Thema Krieg waren, auch in der Sendung am 5. April 2003, also vor 10 Jahren, spielte der Krieg, in dem Fall der Irakkrieg, eine Rolle, allerdings mehr unter der Überschrift Medien, Krieg und Ökonomie, ARD, ZDF und RTL zur Wechselwirkung Kosten-Einschaltquote. Aber zunächst die Heute-Show.
Die Heute-Show mit der Top-Meldung des Tages, und die Top-Meldung des Tages lautet natürlich: Es gibt schon wieder einen Arbeitslosen mehr, einen Husni Mubarak, auch bekannt als das Debil vom Nil, meine Damen und Herren. Tja, die Ägypter im Publikum können gerne klatschen, ich habe damit kein Problem. Die Zeit haben wir natürlich. Das Debil vom Nil, ich wusste gar nicht, dass wir so viele Ägypter im Publikum haben. Der Mubarak, tja, ob der Mubarak noch mal was findet in seinem Alter, das ist natürlich die Frage, ne? Wenn er demnächst im Arbeitsamt in Gummersbach sitzt. Ne? Was haben Sie denn gelernt? Ja, 30 Jahre Diktator, ne? Da findet man immer was.
Oliver Welke, herzlichen Glückwunsch zum Unterhaltungsjournalisten des Jahres. Ich lache ein bisschen bei dieser Formulierung, weil Sie selber gelacht haben. Sie fühlen sich nicht als Journalist, sondern als was?
Ja, die Heute-Show, für die wir hier geehrt wurden, ist ja, läuft ja unter der Überschrift Fake News. Wir sehen aus wie Nachrichten, aber wer länger guckt, merkt, wir sind gar keine. Gleichzeitig weiß ich, dass es ein paar junge Menschen gibt, die gar keine Nachricht gucken, aber die Heute-Show. Also wir sind deren einzige Nachrichtenquelle. Ich weiß nur nicht, ob ich darauf stolz sein soll oder ob mir das Angst machen soll. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil mit dem Weltbild, das wir vermitteln, als einziges aufzuwachsen, das stelle ich mir doch schwierig vor, sagen wir mal so.
Sie laufen für mich eigentlich als Satiriker. Manche sagen wieder Comedian. Es ist ja in Deutschland irgendwie so ganz komisch, man muss immer irgendwelche Etiketten haben, um sich, sagen wir mal, auch in diesem ganzen Gewühl der Journalisten, Interpretateure, Kritiker zu behaupten. Aber Sie haben ja alles Mögliche gemacht. Vielleicht kann man so als Label drüber setzen, mit Humor geht's besser?
Ach, ich finde mal, man muss authentisch bleiben. Und wenn man selber dazu neigt, eher ironisch zu sein oder sich mit seinen Freunden eher in diesem Jargon unterhält, dann tut es gut, tut es einem gut, wenn man nicht versucht, im Fernsehen irgendwer anders zu sein. Also das gilt für jedes journalistische Genre, ob das Sport im Fernsehen ist oder Unterhaltung, zu versuchen, soweit es geht, die Kameras zu vergessen und man selber zu bleiben. Das ist, glaube ich, mit eine ganz wichtige Maxime, die einem hilft, dann auch von den Zuschauern irgendwann gemocht zu werden.
Das ist ja erstaunlich, dass Sie sagen, Sie sind Sie selbst, dann sind Sie aber eine multiple Persönlichkeit, oder?
Naja, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich interessiere mich auch privat für unterschiedlichste Sachen. Also beim Fußball ist ja so, ich habe mir dieses Standbein, trotz Heute-Show, die mich natürlich zeitlich weit mehr fordert als der Fußball, habe ich mir dieses Standbein weiter erhalten, weil es mir einfach wahnsinnig Spaß macht, ins Stadion zu gehen und Fußball zu gucken. Und wenn ich dann noch für Geld darüber reden darf, dann umso schöner. Ich habe aber zum Beispiel, was viele ja nicht wissen, lange vor meiner Zeit bei RAN, die jetzt auch schon vor 14 Jahren begonnen hat, Radio- und Bühnencomedy gemacht in Norddeutschland mit FFN. Den Kollegen Kalkhoff und Fischmeier, genau, beim Frühstücksradio. Also das gab es dann letztlich schon vor dem Sport und dann kam der Fußball. Also ich finde es immer gut, wenn man sich so viel wie möglich unterschiedliche Facetten erhält. Ehrlich gesagt auch aus rein existenziellen Gründen, weil auf ein Standbein zu setzen ist in der deutschen Medienlandschaft eigentlich Selbstmord.
Aber die Heute-Show läuft wie geschnitten Brot. Sie wird auch live kommentiert per Twitter. Sie wird auch nochmal irgendwie online gestellt und in YouTube zerhackstückt. Also das ist schon, man arbeitet da an einem Kultprodukt. Ist Ihnen das wirklich so bewusst? Spielen Sie damit bewusst?
Nee, ich spiele damit nicht, aber man merkt es dann natürlich an der schlichten Tatsache, dass es Formate gibt, auf die einen bis auf 2-3 Kollegen nie jemand angesprochen hat. Und seit ich die Heute-Show mache, bin ich bei Kaisers in Berlin an der Wursttheke und wildfremde Menschen kommen auf mich zu und sagen einfach nur im Vorbeigehen, danke für die Sendung am Freitag. Und das ist ein Grad der Euphorisierung des Publikums, den ich bei allem, was ich vorher gemacht habe, noch nie erlebt habe. Also wir sind sicher kein Massenprodukt, wie man den Quoten ja unschwer entnehmen kann. Aber die Leute, die uns gucken, sind wirklich Hardcore-Fan-Klientel. Und das ist ganz toll, weil so eine, sagen wir mal, mal, enge Beziehungen zu den Zuschauern hatte ich noch nie bei irgendwas, was ich in den letzten 14, 15 Jahren gemacht habe.
Wenn ich ZDF-Programmdirektor wäre, würde ich die Heute-Show tatsächlich immer auf heute setzen. Also 7 Tage die Woche oder wenigstens werktäglich als Late-Night-Show. Haben Sie die Power, also nicht Sie persönlich, sondern das Team, sowas zu stemmen?
Es gibt natürlich Sendungen, die das ansatzweise hinkriegen. Unser großes Vorbild aus den USA, die Daily Show, kommt immerhin auf 4 Sendungen die Woche mit einem, muss man dazu sagen, deutlich größeren Redaktions- und Autorenstab als wir. Der Unterschied ist natürlich vielleicht, man hat in den USA noch eine viel hysterischere und auch parteiischere Medienlandschaft. Speziell die Fernsehsender, ob das jetzt Fox News ist oder deren eher liberale Gegenparts, liefern sich so persönliche Schlachten und so absurd emotionale Debatten, dass Jon Stewart jeden Abend damit problemlos 30 Minuten vollkriegt. Vergleichsweise ist der deutsche Fernsehmarkt, auf den wir ja angewiesen sind als Materialquelle, dann doch ein Tick zu brav. Also ich hätte Angst, dass wir das, was wir im Moment schaffen, dass man am Ende von 30 Minuten immer denkt, oh, schade, vorbei, dass es einzelne Wochentage gäbe, wo man denkt, selbst als Fan, oh, heute ist aber ein bisschen Kaugummi. Und in das Stadium möchte ich eigentlich gar nicht kommen.
Nee, man müsste das Format dann wahrscheinlich aufbrechen und dann tatsächlich auch wieder, wie Late Nights ja es machen, mit Gästen arbeiten. Oder
ja, das ist ja nicht auszuschließen, dass wir, wenn wir mal irgendwann auch 45 Minuten lang sind und sich die Politiker eines Tages mal trauen, weil die sind sehr, sehr ängstlich. Die gucken uns alle, das wissen wir aus direkten Gesprächen, gucken uns alle, auch wenn sie nicht immer wissen, wie die Sendung heißt, aber sie gucken sie.
Rainer Brüderle zum
Herr Brüderle zum Beispiel, denkt, wir heißen Wochenshow. Aber egal, er guckt uns und das finde ich natürlich toll und wenn sich jetzt mal einer traut, wird es noch toller. Ich weiß aber von prominenten Politikern, sie warten, bis der Erste sich unter die Geier wagt, und gucken, wie der behandelt wird und entscheiden dann, ob sie es auch machen. Also wir müssen jetzt tatsächlich bei einem mal das Eis brechen und denen klar machen, dass das natürlich auch eine Riesenchance ist, zu punkten. Also uns geht es ja nicht darum, da die dann irgendwie scharfrichtermäßig vorzuführen, sondern auch das wäre natürlich Unterhaltung. Das ist ja klar. Wir würden dann über ein Thema reden. Wenn ich dann zu bestimmten Zeiten Philipp Rösler gehabt hätte, hätten wir eben nur über die Gesundheitsreform auf unsere Art geredet. Und die Leute werden dann schon begreifen, dass man da nicht vorgeführt wird, sondern dass sie da selber enorm punkten können, auch bei ihrer eigenen Klientel.
Wie sieht es mal im ZDF?
Was die Gäste angeht?
Nö, generell, dass man denkt, vielleicht die Heute-Show dann doch 2, 3, 4, 5 Mal die Woche zu machen.
Na, ich glaube, das ist im Moment nicht das Thema, weil ehrlich gesagt, wenn man weiß, wie schwer es ist, für einen Sendeplatz zu kämpfen und wenn man weiß, wie so ein Programmschema geboren wird, das ist ja nichts, was die Programmdirektoren schon gar nicht beim Öffentlich-Rechtlichen mal so zwischen Kaffee und Zigarette auswürfeln, sondern das sind schmerzhafte Prozesse, die in Gruppenarbeit und auch unter diversen Aspekten, die ich gar nicht alle durchleuchten möchte, entstehen, da ist das völlig ausgeschlossen, dass man für ein Format 3, 4 Plätze freibaggert. Die haben das mit Kerner mal gemacht, haben sich damit ja auch in eine gewisse Abhängigkeit begeben und den Fehler machen die mit Sicherheit nicht nochmal.
Wäre es ein Fehler mit Ihnen?
Mit mir wäre es natürlich kein Fehler. Aber wie gesagt, das war keine Kokettiererei. Ich glaube, es wäre bei 4 Sendungen die Woche echt schwierig, die Qualität und die Dichte zu halten, die wir im Moment bei 30 Minuten hätten. Und das ist mir dann ehrlich gesagt wichtiger, als mein Gesicht noch öfter im Fernsehen zu sehen.
Reporter liefern in den letzten Tagen fast nur noch so Standbilder, die sie beim Telefonieren zeigen. Mit einer Ausnahme, Dietmar Ossenberg. Der ist Profi und steht weiterhin für Hintergrundberichterstattung, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
Wie ist denn jetzt die Lage in Kairo?
Guten Morgen. Ruhig, Sie sehen es hinter mir. Die Brücken sind relativ leer.
Vielleicht sehen Sie das hinter mir. Es ist wirklich Friedhofsruhe, wie Sie vorhin bemerkt haben. Hinter mir auf der Brücke haben bis vor wenigen Augenblicken noch heftige Kämpfe stattgefunden.
Sie sehen hinter mir, es ist relativ dunkel.
Also in Kairo ist es ruhig, das können Sie sehen, hinter mir.
Vielleicht sehen Sie es hinter mir. Es ist still.
Manches noch ganz im Dunkeln, wie die Stadt hinter Ihnen. Dankeschön, Dietmar Ossenberg.
Oliver Welke, Präsentator der Heute-Show, Journalist des Jahres des Medium-Magazins, zu finden unter mediummagazin.de.
Radio 1 im Fläming 99,3.
So ist es. Mehrere Monate haben sich die Medien auf einen Krieg vorbereitet. Seit dem 10. März zum Beispiel gibt es bei der ARD den sogenannten 24-Stunden-Dienst. RTL macht trotz professioneller Berichterstattung unheimlich viel Verluste. Stoff für eine Diskussion bei den 36. Medientagen in Mainz. Und Moderator Karl Otto Sauer befragte dazu Nikolaus Brender, den ZDF-Chefredakteur, Thomas Roth vom ARD-Hauptstadtstudio und Hans Mahr. Er ist Informationsdirektor und Chefredakteur bei RTL und er fragte sie nach dem Zusammenhang von Krieg und Medienökonomie.
Wie ist es in Ihren Häusern abgelaufen? Es muss ja
sozusagen ein, wie nennt man das, ein Nachtragshaushalt gemacht werden, um so etwas unterzubringen. Und wie viele Fernsehspiele müssen Hans Jahnke, der schon ganz traurig rausgegangen ist, müssen dem gestrichen werden, wenn das alles über Dauer finanziert werden muss hier?
Also nur, der Krieg ist noch nicht zu Ende. Wir wissen nicht, wie lange dauert. Wir wissen noch nicht, welche Investitionen oder welches Investment wir wirklich benötigen, bis er zu Ende ist. Das wissen wir alles noch nicht. Einen Nachtragshaushalt können Sie immer nur dann einbringen, wenn Sie jemanden finden, der Ihnen was nachträgt. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt es zwar viele Nachtragende, aber die wenigsten tragen Ihnen Geld nach.
Vor und hinter dem Bildschirm.
Also insofern, wir können nicht wie der amerikanische Präsident mal zum Senat ins Repräsentantenhaus gehen und sagen, gib mir mal 75 Milliarden Dollar.
Der es aber auch nicht immer kriegt.
Ja, in diesem Fall hat es aber ja relativ leicht gekriegt. Sie haben mit den Steuern, haben sie nicht alles durchgelassen. Aber es ist sicherlich nicht anzunehmen, dass bei den nächsten KEF-Verhandlungen oder die Gebührenzahler sagen, naja, habt eine tolle Kriegsberichterstattung betrieben, jetzt zahlen wir euch mehr an ein paar Gebühren mehr. Das wird nicht passieren. Wir werden in unserem Rahmen unseres Haushalts werden wir damit zurechtkommen müssen. Und was ich für die Chefredaktion gemacht habe, wir haben sehr rigide unsere Programme geplant. Wir haben
was heißt
natürlich,
das
heißt, es sind einige Projekte gestoppt worden. Es sind Projekte, die auf diesen Sendeplätzen gelegen werden, nach hinten verschoben worden. Es ist geplant worden, natürlich auch im Personellen. Wir haben versucht, durch die Kooperation mit NBC, mit Al Jazeera, Kooperationen zu finden, die uns zwar auch was kosten, aber in dem einfach auch die freundschaftliche und journalistische Kooperation mehr auf die Waage legt als manches, was wir einkaufen. Also wenn Sie so wollen, hat man als Einkäufer schon anders gehandelt. Und es wird für die nächste Zeit, das ist ganz klar, werden wir Projekte auch innerhalb der Chefredaktion werden wir nicht mehr auflegen, die ohne Krieg noch im Programm gewesen wären.
Mhm. Herr Roth, Sie sind nun nicht verantwortlich für die Finanzplanung, aber Sie wissen zumindest aus Ihrer Erfahrung als Hörfunkdirektor, wie Finanzplanung gemacht wird.
Ja, das ist wohl wahr, ja. Und es ging uns schlecht. Nein, klar, bei uns ist es etwas anders durch die föderale Organisation. Es sind im Wesentlichen ja vier Anstalten, die mit diesen verschiedenen Gebieten befasst sind und die dann die Kosten auch darstellen. Der Bayerische Rundfunk, der Südwestrundfunk, der Westdeutsche Rundfunk und der Norddeutsche Rundfunk. Zunächst einmal ist es so, dass jede Anstalt das Gebiet, für das sie zuständig ist, auch finanziert. Also der SWR beispielsweise für den arabischen Raum. Der Bayerische Rundfunk für den in dem Fall heute schon Nordirak, also die Türkei, Nordirak und alles, was sich da abspielt und so weiter. Und der WDR im Augenblick für Washington. Und jede Anstalt zunächst mal die Reserven bereitzustellen hat, damit das möglich ist, was möglich sein muss, nämlich eine aktuelle Berichterstattung. Das ist der Anspruch des Zuschauers und übrigens auch unser eigener journalistischer. Bei uns ist es ein bisschen unübersichtlicher, weil dann ein Teil der Kosten in eine Gesamtumlage geht und gegenfinanziert wird. Deshalb bin ich noch nicht mal sicher, ob alle damit befassten Anstalten über den Gesamtaufwand im Augenblick ein klares Bild haben, sicher über den Einzelaufwand. Aber am Ende geht es natürlich genauso wie Nikolaus Brender auch beim ZDF damit umzugehen hat, dass es in die eine oder andere Reserve geht. Auch wir werden natürlich knapp finanziert, wie wir sind, sehr knapp finanziert, wie wir sind. Natürlich kein Kriegspfennig oder was Vergleichbares. Ich denke, das sollten wir auch gar nicht haben wollen, über die KEF dann bekommen. Also es muss sozusagen intern gestreckt werden. Es muss dann jede einzelne Anstalt intern bewerten, in welchen Topf, in dem Fall der politischen Chefredaktion, ähnlich wie im ZDF, oder eben eher in die Kultur oder anderswo sein Geld hintut oder eben auch abzieht. Sicher ist schon eines, denke ich, dass alle erkennen, dass das eine sehr hohe Priorität hat, weil man ja nicht nur live dabei sein will, sondern weil ich auch glaube, dass das unsere Welt sehr entscheidend verändert, was wir im Augenblick erleben, seit etwa einem Jahr. Und es enorm wichtig ist, dass der Zuschauer das in irgendeiner sinnvollen Weise auch nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch dem Programm Anspruch und auch die Pflicht zu entertain. Also das kann natürlich dann, muss genauso im Programm vorkommen. Eine schwierige Abwägung, aber ich als politischer Journalist sage natürlich ähnlich, wie ich das bei meinem Kollegen Brendler zumindest vermute, dass wir natürlich glauben, dass das eine vernünftige und richtige und sinnvolle Investition ist, den Informationsauftrag so gut es geht, und das ist teuer, natürlich zu erfüllen.
Die Ausfälle bei ARD und ZDF waren ja ganz, waren nicht so dramatisch.
Und das wollte ich gerade wissen, und die wollte ich gern von Ihnen wissen. Wie lange können Sie ein Programm durchhalten, aktuell, ohne dass es wirklich substanziell an die Werbeeinnahmen geht?
Naja, nicht sehr lange, prinzipiell. Aber man kann ja das intelligent machen. Wir haben ja diesmal lange genug Zeit gehabt, uns vorzubereiten auf diesen Krieg. Das ist ja nicht überraschend über uns hereingebrochen, wie damals die Ereignisse vom 11. September. Und daher haben wir eine neue Taktik, wenn Sie so wollen, oder eine neue Möglichkeit gefunden, nämlich die aktuelle Berichterstattung, Kriegsberichterstattung zu massieren in den Zeiten, in denen Nachrichten normalerweise auch sind, bei uns, nämlich in der Früh, zum Mittag, früher Abend, später Abend, und im Rest der Zeit vor allem mit kurzen Flashes zu arbeiten, wo die Leute informiert werden. Sozusagen, man kann sich unterhalten, jedenfalls auch andere Dinge anschauen, und wird trotzdem informiert. Das hat den Vorteil, dass die Zuschauer, die schon Ermüdungserscheinungen nach 3 Tagen gezeigt haben, also kann ich nur verweisen darauf, auch auf die Brennpunkte, das war schon einmal anders, nicht? Also das geht runter, da ist aus irgendwelchen Gründen, ich glaube auch aus psychologischen Gründen, weil die Leute damit nicht dauernd konfrontiert werden wollen. Sie haben auch ein bisschen Angst, Bedenken. Aber egal, die Zuschauer wollen nicht so, jedenfalls auch nicht die privatrechtlichen Zuschauer, nicht so sehr permanent mit dem Krieg beschäftigen. Und das ist eine Möglichkeit. Und die Werbung, die hat die Möglichkeit, trotzdem ihre Spots drinnen zu lassen und sozusagen nicht immer an den Krieg anzuecken. Wir haben auch noch zusätzlich, wenn Sie wollen, eine Art Paravent-Lösung gefunden, sodass immer zwischen Krieg und Werbung etwa dazwischen ist ein Wetter oder, wenn gar nichts anderes mehr möglich ist, 2 Promotion-Spots, sodass die Werbewirtschaft, die nicht interessiert ist, dass sie sozusagen in der direkten Umgebung des Krieges wirbt, die Möglichkeit hat, trotzdem zu bleiben. Mhm. Abschluss relativ erfolgreich. Wir haben weniger als 500.000 Euro verloren. Das ist also für ein so gewaltiges Ereignis schon eine ganz gute Leistung.
Das war Nikolaus Brendler vom ZDF, Thomas Roth von der ARD und Hans Mahr von RTL von den 36. Mainzer Tagen der Fernsehkritik. Alles kompakt wieder wie immer im Radio 1 Medienmagazin Internetauftritt unter radio1.de Sendungen Medienmagazin und im ORB-Text ab Tafel 690 folgende. Jetzt übernimmt Johannes Petzold das Mischpult, aber denken Sie auch an diesem Wochenende daran.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Tschüss.